Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute Abend mit Thilko Gries herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die Ampelkoalition führt einen alten Streit mit neuer Energie weiter. Die Linke braucht erneut eine neue Parteiführung und wohl auch neue Ideen zum Überleben der Partei. Israel stimmt einem Kompromissvorschlag der Vereinigten Staaten zu und vor 35 Jahren wurde die Grenze zwischen dem sozialistischen Ungarn und dem neutralen Österreich ein Stück weit geöffnet. Das alles sind Themen bis Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Die Ukraine muss bestehen und Deutschland unterstützt die Ukraine so lange wie nötig. Das sind Zitate, das sind zwei Sätze, die Kanzler Olaf Scholz so oder in ähnlicher Setzung immer wieder wiederholt hat. Und ihm ist jedes Mal vorgeworfen worden von seinen Kritikern, dass diese Formulierungen zu weich seien, zu unklar. Den einen ging und geht der Kanzler mit den Waffenlieferungen zu weit, den anderen war und ist er zu zögerlich. Olaf Scholz wird in nächster Zeit wohl Gelegenheit haben, den Kurs seiner Regierung in dieser Frage einmal mehr zu bestimmen, denn jedenfalls seine Mannschaft streitet erbittert. Starke Kräfte in der Koalition wollen weniger Geld für Waffen, Munition und humanitäre Hilfe ausgeben für die Ukraine. Andere schäumen vor Wut und auch der Bundespräsident meldet sich. Alles zu hören im Bericht von Steffen Wurzel.
Es kommt nicht oft vor, dass sich der Bundespräsident in tagespolitische Diskussionen einmischt. Am Nachmittag war es aber soweit. Während eines Besuchs in Ungarn sprach Frank-Walter Steinmeier über die Ukraine-Hilfe und betonte:
Deutschland ist inzwischen auch in Europa der größte militärische Unterstützer der Ukraine. Die Gründe dafür hat die Bundesregierung innerhalb der letzten zwei Jahre häufig genug in der Öffentlichkeit genannt. Und deshalb erwarte ich auch, dass Deutschland ein großer, europäisch größter Unterstützer der Ukraine bleibt.
Auslöser für die neue Diskussion um Deutschlands Ukraine-Hilfe ist ein Brief von Finanzminister Christian Lindner an das Auswärtige Amt und an das Verteidigungsministerium. Zuerst hatte am Wochenende die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über das Schreiben Lindners berichtet. Darin fordert der FDP-Vorsitzende, seine Kabinettskollegin Annalena Baerbock, Bündnis Grüne und Boris Pistorius, SPD, sinngemäß auf, neue Hilfen für die von Russland überfallene Ukraine nur dann zu genehmigen, wenn entsprechendes Geld in der Finanzplanung des Bundes bereits vorgesehen sei. Bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenzen eingehalten werden, so zitiert die deutsche Presseagentur aus dem Brief. Stellvertretend für Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, der heute seinen letzten Urlaubstag hat, versuchte Wolfgang Büchner am Mittag zu beruhigen. Der stellvertretende Regierungssprecher sagte in Berlin:
Deutschland ist weiter absolut engagiert und es gilt weiter das Wort des Kanzlers, dass die Unterstützung der Ukraine so lange fortgesetzt wird, wie das nötig ist und dass niemand, vor allem auch nicht der russische Präsident, darauf hoffen kann, dass wir darin nachlassen.
Für viele klang dieses Bekenntnis aber nur halbherzig. Bitter sei die Diskussion über die Ukraine-Finanzhilfe, sagte etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das ist deshalb bitter, weil ich der Überzeugung bin, dass allein die Debatte darüber ausreicht, um unsere außenpolitische Verlässlichkeit in Frage stellen zu lassen. Und das geht nicht.
Doch auch innerhalb der Ampelregierung sorgt der Ukraine-Brief des Bundesfinanzministers für schlechte Stimmung. Gelinde gesagt, gereizt reagierte heute früh einer der entschlossensten Unterstützer der Ukraine im Deutschen Bundestag.
Das ist das falsche Signal zur falschen Zeit.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD. Im Deutschlandfunk forderte er eine Klarstellung von seinem sozialdemokratischen Parteigenossen Olaf Scholz.
Der Bundeskanzler kommt heute aus dem Urlaub zurück, aus dem verdienten Urlaub, und ich hoffe, dass das abgeräumt wird. Ich finde, Deutschland muss jetzt auf dem Platz stehen. Deutschland muss jetzt weiterhin an der Seite der Ukraine stehen und muss den anderen in Europa Mut machen.
Ein schlechtes Signal an die Ukraine und an Deutschlands Partnerstaaten, nannte Omid Nuripur die Diskussion um die Ukraine-Hilfe. In der ARD machte der Co-Vorsitzende der Bündnisgrünen deutlich, dass er nichts davon hält, über das Thema einen neuen Koalitionsstreit anzuzetteln.
Die gesamte NATO, die gesamten europäischen Staaten sind involviert in der Unterstützung der Ukraine und Deutschland spielt dort eine zentrale Rolle und da sollte man nicht wackeln.
Dass die Ampelkoalition gerade jetzt über die Finanzierung der Ukraine-Hilfen diskutiert, hat inhaltliche und politische Gründe. Inhaltlich wird das Argument angeführt, dass Waffen und Munition für die Regierung in Kiew künftig stärker aus Zinsen bezahlt werden sollen, die aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen stammen. Darauf hatte sich die G7-Staatengruppe geeinigt. Wie das Ganze rechtlich, technisch und auch zeitlich genau funktionieren soll, ist allerdings noch völlig offen. Das wurde heute in Berlin noch einmal deutlich. Ein politischer Grund für das de facto Infragestellen frischer Ukraine-Hilfen dürften die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sein. Denn das linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht will dort nur mit Parteien über eine mögliche Koalition sprechen, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth machte im Deutschlandfunk deutlich, dass er dieses Argument ablehnt.
Wenn ich an Sarah Wagenknecht und an ihre russlandfreundliche und chinafreundliche und autoritäre Politik denke, bekomme ich Brechreiz.
Eine unter anderem emotional geführte Debatte in der Ampelkoalition. Schauen wir in das Land, um das es hier geht, auch geht, das ist die Ukraine. Und das Land selbst, die Ukraine selbst, die deutet ihren eigenen Vorstoß auf russisches Gebiet auch mit dem Argument, dass dieses Vordringen in die Region Kursk belege, wie wenig die roten Linien des Kremls ernst zu nehmen seien. Was seien von russischer Seite nicht schon für Eskalationen angekündigt worden, wenn die Ukraine oder der Westen dies oder jenes unternehmen, heißt es in diesen Tagen in Kiew. Und nun unternehme man es und nichts passiere. Außer, dass russische Truppen, jedenfalls in der Region Kursk, noch ein Stück weiter zurückweichen. An anderen Stellen jedoch rücken sie vor. Peter Sawicki.
Soldaten bewegen sich in kleinen Gruppen über Schotterwege im Windschatten gepanzerter Fahrzeuge leicht geduckt vorwärts und feuern mit ihren Maschinengewehren. Andere werfen auf einem Feld Granaten auf Stellungen, wo sie russische Truppen vermuten. Kurze Videos, die derzeit in ukrainischen Medien zu sehen sind, suggerieren, dass die Kämpfe in der russischen Region Kursk intensiver werden. In der Folge sind auf ukrainischer Seite auch Verluste zu beklagen, wenngleich in begrenzter Zahl, so Offizier Artyom gegenüber dem ARD-Studio Kiew. Es gibt Verwundete, das sind verschiedene Verletzungen, verursacht durch Drohnen oder infolge von Minenexplosionen. Das Gebiet dort ist stark vermint. Es gibt auch Einschusswunden. Es ist nicht so, dass es keinen Widerstand gibt. Aber verglichen mit meinen Erfahrungen etwa vom Jahr 2022 hatte ich mit höheren Verlusten gerechnet. Auch Militärexperten beobachten bisher keine übermäßige Antwort Russlands in Kursk. Vielmehr schafft es die Ukraine offenbar, weiter vorzurücken, wenn auch nicht im gleichen hohen Tempo wie zu Beginn der Offensive. Laut dem unabhängigen Portal Deep State haben Kiews Truppen dennoch weitere Ortschaften in Kursk unter ihre Kontrolle gebracht. Hinzu kommen offenbar erfolgreiche Schläge gegen die gegnerische Logistik. So hat die ukrainische Luftwaffe laut russischen Quellen 3 Brücken in der Region Kursk zumindest schwer beschädigt. Zuvor war von 2 Brücken die Rede gewesen. In jedem Fall dürfte dies den Nachschub für Moskaus Truppen in Kursk Analysten zufolge wesentlich einschränken. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj präzisierte derweil weiter die Ziele hinter dem nun fast 2 Wochen andauernden Vorstoß nach Kursk. Zu unseren Defensivaufgaben gehört allgemein, das russische Kriegspotenzial so stark wie möglich zu zerstören. Das beinhaltet auch die Schaffung einer Pufferzone im Zuge unserer Operation in Kursk. Je mehr Russlands Armee, Staat und Wirtschaft Schaden nehmen, umso näher rückt für uns ein gerechtes Ende der Aggression. Heißt also, eines der unmittelbaren ukrainischen Ziele könnte die Entlastung etwa des grenznahen Gebietes Sumy sein, das seit Monaten unter enormem Beschuss steht. Hinzu kommt wohl auch ein möglicher Austausch von Gefangenen, den die Ukraine nach der Ergreifung zahlreicher russischer Soldaten in Kursk anstreben könnte. Insgesamt erreiche die Ukraine dort weiterhin ihre Ziele, so Selenskyj weiter. Dazu könnte auch gehören, das in Kursk kontrollierte Gebiet als politisches Druckmittel gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin zu nutzen. Der Militärexperte Oleksij Melnik stellt fest, dass die Ukraine wohl auf beträchtliche Ressourcen in Kursk zurückgreift. Gleichzeitig hält sich Kiew aus seiner Sicht verschiedene Optionen offen. Ich schätze, dass 10.000 bis 15.000 ukrainische Soldaten im Einsatz sind. Wir sehen bisher auch, dass die Ukraine militärisch geschickter als die Gegenseite vorgeht. Die Ukraine plant überdies nicht, das Gebiet dauerhaft zu besetzen. Die Truppen sollen also grundsätzlich manövrierfähig bleiben. Heißt, die Ukraine könnte sich aus Kursk, wenn nötig, auch wieder zurückziehen. Anzeichen dafür gibt es derzeit aber keine, eher im Gegenteil.
Peter Sawicki berichtete aus Kiew. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die europäische, die westliche und die deutsche Reaktion darauf, all das ist zu einer Frage geworden, an denen sich ganze politische Parteien in Deutschland entweder aufrichten können oder sie können daran scheitern, gemessen am Wählervotum. Analysen zeigen, dass die Partei Die Linke mit ihrem entschiedenen sowohl als auch sich schwer tut, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen von ihrem Parteiprogramm. Nicht allein deshalb, aber jedenfalls auch wegen anhaltender Erfolglosigkeit haben die beiden Vorsitzenden, Janine Wissler und Martin Schirdewan, angekündigt, im Oktober beim Parteitag nicht noch einmal anzutreten. Wer auf sie folgt, ist zurzeit noch völlig unklar. Und nicht nur das. Die Ankündigung der beiden, die ist von gestern und die meisten Reaktionen, die sind von heute. Die Zusammenfassung auch von Johannes Kuhn.
Am Tag nach der Entscheidung betont das scheidende Führungsduo der Linken, leicht sei ihnen der Rückzug nicht gefallen. Die noch Co-Vorsitzende Janine Wissler.
Ich habe mich entschieden und das habe ich am Wochenende auch dem Parteivorstand mitgeteilt, beim kommenden Bundesparteitag in Halle nicht erneut als Parteivorsitzende zu kandidieren. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Ich habe da auch lange mit mir gerungen, was jetzt die beste Entscheidung ist, auch ob das der richtige Zeitpunkt ist. Das ist jetzt doch relativ kurz vor einer Bundestagswahl. Also wir haben beide lange darüber nachgedacht.
Wissler verlässt den Führungsposten nach mehr als 3,5 Jahren. Ihr Co-Vorsitzender Martin Schirdewan nach gut 2 Jahren. 2 Jahre, die vom Abspaltungsprozess rund um Sarah Wagenknecht geprägt gewesen seien, wie der 49-Jährige einräumt.
Das war nicht immer leicht, also auch persönlich nicht leicht, weil wir doch oft auch in der Öffentlichkeit unseren Kopf hinhalten mussten für Dinge, die wir ehrlich gesagt nicht zu verantworten hatten. Aber so ist das eben, wenn man die Verantwortung für eine Partei übernimmt, muss man auch den Kopf hinhalten. Wir haben das gern getan.
Mitte Oktober muss der Parteitag nun ein neues Führungsduo wählen. Die Rückzugsankündigung platzt mitten in die wichtigen Ostwahlkämpfe. Doch anders wären die Bewerbungsfristen für Nachfolger zu kurz gewesen, betonen die Noch-Parteichefs. Derzeit wird eine Handvoll Namen für das Nachfolgerduo gehandelt. So gelten der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken, der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin Emanuel Hoff, die Publizistin Ines Schwertner und die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger als mögliche Kandidaten. Inhaltlich wird noch der alte Parteivorstand mit seinem Leitantrag den Ton setzen. Fokussierung lautet die Devise. Martin Schirdewan.
Wir haben für uns analysiert und festgestellt, dass wir stärker fokussieren müssen, auch in der politischen Kommunikation. Das ist sozusagen Bestandteil des Leitantrages, wo wir ganz klar zum Beispiel die Frage bezahlbaren Wohnens, also die Mietenfrage hervorheben oder auch die Frage von der Gesundheitsversorgung, öffentliche Daseinsvorsorge, die auskömmlich gestaltet sein muss, dass alle da sozusagen teilhaben können daran, dass wir uns für gute Arbeit einsetzen und dass wir wirklich einen Fokus stärker setzen auf unsere soziale Kompetenz.
Zugleich habe man noch Hausaufgaben zu machen. Zum Beispiel eine Geflüchtetenpolitik zu entwickeln, die Idealismus mit umsetzbaren Lösungen vor Ort verbinde. Oder im Lichte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine Positionierung zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Und nicht zuletzt will die Linke ihre Ostkompetenz stärker betonen. Vor allem wolle man dem Eindruck stärker entgegenwirken, weiterhin zerstritten zu sein, so Wissler. Denn die Auseinandersetzung mit Wagenknecht habe Spuren in der Wahrnehmung der Wählerschaft hinterlassen.
Partei der Solidarität und dann kriegt man dann irgendwie öffentlich irgendwie die ganze Zeit, haut man sich gegenseitig auf den Dez. Also das ist ja ein Problem. Mein Eindruck ist auch, dass das jetzt deutlich besser geworden ist nach dieser Trennung. Ich glaube, die war auch überfällig und ich denke, mit dem Wissen von heute, man hätte die auch früher vollziehen müssen.
Schirdewan kündigte an, sich künftig auf seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Linken im Europaparlament zu konzentrieren. Wissler möchte als hessische Bundestagsabgeordnete weitermachen. In aktuellen Umfragen liegt die Linke derzeit im Bund bei etwa 3%. In Thüringen könnte Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow abgewählt werden. In Sachsen und Brandenburg kämpft die Partei um den Verbleib im Landtag.
Die Zukunft der Linken ist offen, Johannes Kuhn berichtete. Die Berliner Linken-Politikerin Gesine Lötsch war von 2010 bis 2012 eine von zwei Parteivorsitzenden der Linken und hat bei 6 Bundestagswahlen ein Direktmandat für die Linke gewonnen im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg, seit 2002 bei jeder Bundestagswahl. Sie hat allerdings angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht noch einmal zu kandidieren. Wir haben sie vor gut 2,5 Stunden angerufen und das folgende Interview mit Gesine Lötsch aufgezeichnet. Guten Abend.
Guten Abend.
Weinen Sie Janine Wissler und Martin Schirdewan eine oder keine Träne hinterher?
Also Janine Wissler und Martin Schirdewan bleiben ja bis zum Parteitag Parteivorsitzende und auch danach werden sie eine wichtige Rolle in der Partei spielen. Martin Schirdewan ist im Europäischen Parlament der Fraktionsvorsitzende der Linken. Und Janine Wissler hat gesagt, sie wird sich wieder mehr auf Hessen konzentrieren, wo sie ja viele, viele Jahre sehr erfolgreich die Linke geführt hat. Also ich finde gut, dass sie weiter in der Partei aktiv sein werden. Aber bis zum Parteitag, haben sie ja auch gesagt, werden sie ihre Rolle als Vorsitzende ausfüllen.
Finden Sie auch gut, dass sie ihre Führungsrolle nun abgeben wollen?
Ich glaube, dass diese Entscheidung erwartbar war. Und es hat, glaube ich, die wenigsten überrascht. Und sie haben ja ganz klar gesagt, dass sie sich größere Ziele gesteckt hatten und nur gemeinsam mit anderen dafür sorgen wollen, dass die Partei wieder erfolgreicher wird.
Woran sind die beiden gescheitert?
Also es ist natürlich, Vorsitzende können nicht mehr erreichen als die Partei insgesamt. Aber wir haben ja in den vergangenen Monaten gesehen, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen auch gab, die dann auch zu schlechten Wahlergebnissen geführt haben. Unser wirklich mega schlechtes Wahlergebnis bei der Europawahl von 2,7% hat uns gezeigt, dass wir unsere strategische Ausrichtung ändern müssen, dass das, was wir angeboten haben, die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugt hat. Und viele Stimmen haben wir, und so hatten wir das ja eigentlich nicht erwartet, an das BSW verloren. Und ein Hauptthema, warum wir bei der Europawahl nicht so gut abgeschnitten haben, wie wir das angestrebt haben, war, dass entschieden wurde vom Parteivorstand, dass wir das Thema Krieg und Frieden eben nicht in den Mittelpunkt stellen, weil es unterschiedliche Auffassungen in der Partei und im Elektorat, in den Menschen, in der Gruppe, die uns wählen sollen oder könnten, geben sollen. Aber ich bin der Auffassung, wir müssen wieder die entschlossene Friedenspartei werden, dann können wir auch viele Menschen zurückgewinnen.
Es ist ja nun nicht so, dass die Linke eine Kriegspartei wäre.
Nein, die Linke ist natürlich überhaupt keine Kriegspartei, aber das Thema Frieden stand nicht im Mittelpunkt. Punkt. Und wir sehen ja aus vielen Gesprächen, dass sich die Menschen auf der Straße große Sorgen machen. Und jetzt kommt ja etwas Neues hinzu, die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen. Und ich finde, das ist eine zentrale Aufgabe der Linken, gemeinsam mit der Friedensbewegung diese Stationierung zu verhindern.
Ich glaube, es gibt keine Partei in Deutschland, die den Frieden nicht möchte. Ich glaube, das ist ein falsches Etikett, was Sie da aufkleben. Der Weg dahin, der ist umstritten. Welchen Weg schlagen Sie vor?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, was Frieden und Krieg betrifft. Denn es ist ja Tatsache, dass es immer Leute gibt, die am Kriegen verdienen. Und wenn wir nur mal schauen, wie die Aktienkurse vom Rheinmetall explodiert sind, dann haben wir natürlich sehr unterschiedliche auch
Aber Rheinmetall ist keine Partei.
Rheinmetall ist keine Partei, das ist richtig. Aber es gibt Parteien, die sehr eng mit Rheinmetall verbunden sind. Und Rheinmetall hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Politik ausüben können. Ja, der Weg ist sehr unterschiedlich, wird unterschiedlich beschrieben. Und ich finde, es ist wirklich verantwortungslos, dass nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Bundesregierung wirklich alle Grundsätze über Bord geworfen hat. In der Wahlauseinandersetzung 21 haben zum Beispiel die Grünen noch plakatiert, keine Waffenexporte in Kriegs- und Krisengebiete. Und plötzlich hat man das als völlig falsch erklärt.
Und plötzlich macht der Putin das, was man von ihm vielleicht viele nicht erwartet hätten.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle Mittel der Diplomatie einsetzen und uns auf Diplomatie konzentrieren und dafür sorgen, dass eben diese kriegerischen Auseinandersetzungen nicht weitergehen können. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass in den Kriegen immer auf allen Seiten die Armen sterben und dass viele an Kriegen verdienen. Und die am Krieg verdienen, sind natürlich daran interessiert, den fortzuführen. Putin hat, das ist ganz klar, die Ukraine überfallen. Das ist ein großes Verbrechen und dem muss Einhalt geboten werden und die Eskalationsschraube darf nicht weiter fortgesetzt werden.
Frau Lötsch, heißt von Sarah Wagenknecht lernen, siegen lernen?
Sarah Wagenknecht hat im Augenblick ja, größere Erfolge als die Linke. Aber ich finde ihren Weg falsch. Erstens ist es falsch, eine Partei zu spalten. Immer wenn die Linken sich aufspalten, werden die Rechten stärker. Und sie hat einen Weg beschritten, mit dem ich nicht mitgehen kann und mit dem ich mich auch nicht anfreunden kann und den ich auch nicht für richtig halte. Und die entscheidende Frage, und da ist sie den Ampelparteien viel näher als alle anderen, ist, dass sie sagt, sie möchte Menschen abschieben. Das ist letztendlich eine Position, die wir nicht hinnehmen können, denn das ist ja immer nur ein Versuchsfeld, um Menschen auszugrenzen und zu diskriminieren. Und das ist keine gute Entscheidung.
Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, worin denn die Unterscheidung zum BSW dann noch besteht? Denn in der Frage Waffenlieferungen, Ukraine-Unterstützung, ja, nein. Da haben Sie sich, so habe ich Sie gerade so verstanden, so geäußert, wie Sie auch es hätten tun können, wären Sie Mitglied im BSW?
Ja. Erstens bin ich nicht Mitglied im BSW. Ja, zweitens muss ich mich nicht vom BSW unterscheiden, sondern dem BSW von uns. Sarah Wagenknecht ist ja aus der Linken ausgetreten. Aber ich kann die Partei kurz beschreiben, so wie ich sie sehe. Der BSW oder das BSW ist eine Partei, wie sie sich Oskar Lafontaine immer vorgestellt hat. Sozialdemokratische Sozialpolitik, staatskapitalistische Wirtschaftspolitik und Willy Brandts Ostpolitik. Und das ist eben der große Unterschied, eine sehr restriktive Migrationspolitik, die letztendlich, wenn man sie zu Ende denkt, auch auf arme Gruppen in der Bevölkerung zielt. Und das ist für uns nicht hinnehmbar.
Und offenbar trifft sie ja da einen Nerv, deswegen die Wahlerfolge für das BSW, deswegen wahrscheinlich bei den Landtagswahlen weitere Wahlerfolge. Welche Migrationspolitik schwebt Ihnen vor für die Linke? Eine veränderte?
Was wir brauchen, ist eine wirkliche echte Integration. Und wir sehen ja, dass viele Probleme, die es schon vorher gab, jetzt natürlich besonders zum Vorschein kommen. Also ich spreche zum einen an die Frage der Wohnungspolitik. Es ist über Jahre versäumt worden, wirklich ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es ist versäumt worden, Sozialwohnungen auch als Sozialwohnung für immer festzuhalten. Unsere Position ist einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Wir haben Defizite in der Kinderbetreuung, wir haben zu wenig Schulplätze. Und das ist natürlich verstärkt worden. Und darum ist es wichtig, erstens realistisch zu sein. Und zweitens geht es ja nicht nur um Integration, sondern es geht darum, die Frage zu stellen, warum fliehen Menschen aus ihren Heimatländern? Und wer Waffen exportiert, dem muss ganz klar sein, importiert Flüchtlinge.
Also bei der Frage von Begrenzung von Migration begeben Sie sich nicht auf den Pfad anderer Parteien?
Wir begeben uns da nicht auf den Pfad anderer Parteien, weil wir einen realistischen Blick auf die Welt haben. Und die anderen Parteien versuchen ja gar nicht, die Ursachen zu bekämpfen. Und eine Ursache für Flüchtlingsbewegung ist ja zum Beispiel, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Es ist aber auch die Umweltzerstörung, dass Menschen also sich in ihren Heimatgebieten nicht mehr ernähren können, dass es Trockenheiten gibt und dass die natürlichen Lebensumstände sich so verschlechtern, dass sie sagen, wir wollen losgehen, wir wollen woanders ein besseres Leben finden.
Sollte die Ukraine diesen Krieg verlieren gegen Russland, dann werden die Folge sein, wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland.
Also es gibt, das wissen wir alle, schon sehr viele Menschen aus der Ukraine in Deutschland, von denen auch einige sich hier schon sehr gut in das Berufsleben integriert haben. Und es gibt ja auch sehr viele Angebote, auch zum Beispiel hier in meinem Wahlkreis, in meinem örtlichen Jobcenter, um dort auch zu Qualifikationsangeboten zu kommen. Und ich finde diese Frage, Krieg verlieren, Krieg gewinnen, die erste Forderung ist doch, dass wir einen Waffenstillstand herstellen müssen, dass wir alles tun müssen, dass ein Waffenstillstand dazu führt, dass das Sterben aufhört. Und dann müssen die Verhandlungen geführt werden, möglichst unter Einbeziehung der wirklich einflussreichen Länder der Welt. Wir beobachten ja alle und versuchen das auch mit zu beeinflussen, soweit es natürlich in den verschiedenen Möglichkeiten besteht, dass man sich einsetzt für einen Waffenstillstand in Gaza. Und darum frage ich, warum soll man sich nicht auch für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetzen?
Das kann man ja gerne tun, aber wenn Sie sagen, wir setzen uns für einen Waffenstillstand in der Ukraine ein, sind aber auch dafür, dass die Ukraine keine Waffen mehr bekommt. Was für ein Waffenstillstand soll das denn sein, der gleichzeitig dazu führt, dass Fluchtursachen gar nicht erst entstehen, wie Sie das in der vorletzten Antwort ausgeführt haben?
Also die Ukraine bekommt ja aus ganz vielen Ländern der Welt Waffen und militärische Unterstützung. Und in Europa ist es ja so, dass Deutschland da ganz vorne an erster Stelle steht. Und wenn wir mal zurückblicken und uns erinnern, wie nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gab es ja die Befürchtung, dass dieser Krieg ganz schnell beendet ist, und zwar, dass Russland die Ukraine vollständig besiegt. Nun sehen wir ja, dass Russland seine Ziele überhaupt nicht erreichen kann. Also müssen wir doch uns die Frage stellen, welche anderen Möglichkeiten gibt es, diesen Krieg zu beenden, als diese Eskalation der Waffenlieferung voranzutreiben. Und außerdem muss man auch sagen, die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland erwartet zu Recht, dass die Bundesregierung alles tut, dass Deutschland nicht in diesen Krieg hineingezogen wird.
Gesine Lötsch von der Linken Berlin-Lichtenberg. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk.
Gerne.
23 Uhr und gleich 35 Minuten, 5 Minuten nach halb 0 Uhr. Nee, wie sagt man, halb 12. Jedenfalls spät abends. Wir sind bei den Kurzberichten. Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind nach Angaben von US-Außenminister Blinken Fortschritte zu vermelden. Israel habe den Kompromissvorschlag von den USA akzeptiert. Tim Aßmann.
Israels Regierungschef Netanyahu habe dem Übergangsvorschlag der Vermittler zugestimmt, erklärte US-Außenminister Blinken in Tel Aviv. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. Blinken hatte am Mittag rund 3 Stunden mit Netanyahu über ein mögliches Abkommen im Gaza-Konflikt beraten. Blinken rief nun die Terrororganisation Hamas auf, den Vorschlag ebenfalls anzunehmen. Vorgesehen ist eine mehrwöchige Feuerpause, in deren Rahmen ein Teil der von der Hamas verschleppten Israelis freigelassen wird. Israel soll seine Truppen aus den bewohnten Gebieten des Gazastreifens abziehen. Der Umfang dieses Abzugs ist ein Streitpunkt zwischen den Konfliktparteien. Israel und die Hamas hatten sich zuletzt gegenseitig Blockade vorgeworfen. Die Hamas lehnt den von den USA, Katar und Ägypten vorgelegten Vereinbarungsentwurf bislang ab. US-Außenminister Blinken reist von Israel weiter nach Kairo. Dort sollen die indirekten Verhandlungen über ein Gaza-Abkommen noch in dieser Woche fortgesetzt werden.
Nach einem UN-Bericht ist das vergangene Jahr für humanitäre Helfer das bislang tödlichste gewesen. Charlotte Voss.
280 getötete Mitarbeiter in 33 Ländern, lautet die traurige Bilanz des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten, das in seinem Bericht von 2023 als tödlichstem Jahr für die weltweite humanitäre Gemeinschaft spricht. Zum Vergleich, im Vorjahr waren 118 Helfer getötet worden. Hauptgrund für den Anstieg um mehr als 130% ist der Nahostkrieg. Allein in den ersten 3 Monaten, also von Oktober bis Dezember, sind im Gazastreifen 163 Helfer ums Leben gekommen. Im Sudan und im Südsudan waren es 25 bzw. 34 humanitäre Hilfskräfte. Auch in Israel, Syrien, Äthiopien, der Ukraine, Somalia, Myanmar und der Demokratischen Republik Kongo wurden Helfer getötet. Die meisten von ihnen waren Ortskräfte. Heute, am Tag der humanitären Hilfe, appelliert UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die Mitglieder der Vereinten Nationen, Angriffe auf Zivilisten zu beenden, alle humanitären Helfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Bei so vielen Toten hätten Menschlichkeit, Verantwortung und Führungsstärke versagt.
Der Einbau von Wärmepumpen wird weiter staatlich gefördert in Deutschland. Der insgesamt eingeplante Geldbetrag im Haushalt aber wird kleiner. Uwe Berndt.
Die Bundesregierung hat noch einmal betont, dass sie keine Kürzung im Bereich der Wärmepumpenförderung plant. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte in Berlin, dass die Summe dafür im kommenden Haushalt zwar um rund 2 Milliarden niedriger angesetzt sei, dies bedeute aber keine Kürzung für die Empfänger. Es habe vielmehr damit zu tun, dass bisher deutlich weniger Anträge eingegangen seien als erwartet und dass man 3 Jahre Zeit habe, das zugesagte Geld abzurufen. Der Förderbetrag soll im kommenden Haushalt von 16,7 auf 14,5 Milliarden Euro reduziert werden. Sollte die kalkulierte Summe nicht ausreichen, könne man den Betrag auch wieder anheben.
Im Zuge der rechtsradikal dominierten und motivierten Krawalle in England hat die Polizei mehr als 1000 Menschen festgenommen. Weil die Gefängnisse jedoch überfüllt sind, hat die britische Regierung jetzt einen Notfallplan ausgelöst. Christoph Prössel.
Die Situation in britischen Gefängnissen ist dramatisch. Die Einrichtungen sind völlig überfüllt seit Jahren. Die neue Labour-Regierung kündigte nun an, dass Personen, die auf ihr Gerichtsverfahren warten, in Polizeigewahrsam bleiben dürfen. Hintergrund: Seit dem Beginn der rechtsradikalen Ausschreitungen in Großbritannien hat es 1000 Festnahmen gegeben. Vorausgegangen war eine Messerattacke bei einem Tanzkurs in der Stadt Southport. 3 Mädchen wurden getötet, mehrere Kinder verletzt. Die sozialdemokratische Regierung sieht die Gründe für die Missstände in den Gefängnissen bei den Konservativen. Der zuständige Staatssekretär James Timpson sagte, Labour hätte ein Justizsystem geerbt, das in der Krise stecke. Die Regierung um Premier Keir Starmer hat bereits angekündigt, dass Häftlinge nach Verbüßung von 40% der Haftzeit entlassen werden können. So sollen 5.500 Plätze ab September frei werden. Die Regelung gilt nicht für Terrorismus, Sexualstraftaten und schwere Gewalt.
Bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer hat er noch die Kapitänsbinde getragen und nun hat Ilkay Gündoğan seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft der Männer angekündigt. Mareike Zeck.
Die Europameisterschaft diesen Sommer im eigenen Land sei sein Highlight in der Nationalmannschaft gewesen, schreibt Ilkay Gündoğan in den sozialen Medien. Dass er die deutsche Mannschaft dort als Kapitän anführen durfte, eine Ehre. 82 Länderspiele hat der in Gelsenkirchen geborene Deutsch-Türke für Deutschland absolviert. Er erzielte dabei 19 Tore. Den Weltmeistertitel mit dem DFB-Team 2014 in Brasilien hatte er wegen einer Verletzung allerdings verpasst. 2018 stand Gündoğan in Deutschland in der Kritik, weil er sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen hatte, der ein Foto davon für seinen Wahlkampf nutzte. Seine Vereinskarriere wird Ilkay Gündoğan als Fußballer wohl noch fortsetzen. Aktuell ist er noch beim FC Barcelona unter Vertrag.
Der heutige Montag, der war ein ganz normaler Handelstag, der erste Handelstag dieser Woche in Frankfurt am Main an der Börse. Und von dort meldet sich Heidi Radwilas.
Der positive Trend auf dem deutschen Aktienmarkt hält an. Der DAX beispielsweise hat heute den 10. Handelstag in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Experten sagen, eine solche Erfolgsserie habe es zuletzt vor über 10 Jahren gegeben. Unter dem Strich standen heute 18.422 Punkte, ein Plus von 0,5%. Auch der MDAX für mittelgroße Werte, der SDAX für kleine Werte und der TecDAX schlossen deutlich im Plus. Und das trotz teils enttäuschender Konjunkturnachrichten. So schrumpft etwa das Auftragspolster der deutschen Industrie weiter. Beflügelt haben hingegen bis zum frühen Abend die positiven Vorgaben aus den USA. Die zurückgekehrte Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA bessert die Laune der Anleger. Bei den Einzelaktien lagen die Papiere von Rüstungsunternehmen heute teils bis zu 7% im Minus. Wegen der Unsicherheit darüber, ob die Militärhilfe Deutschlands für die Ukraine aufgrund von Haushaltsproblemen teilweise schwächer ausfallen könnte. Unter dem Strich stand bei Rheinmetall minus 2%, bei Renk und Hensoldt minus 4 bzw. minus 4,5%. Geradezu abgestürzt ist die Aktie des Batteriekonzerns Varta, weil das Gros der Aktionäre im Zuge der Sanierung des Unternehmens ohne Kompensation ausscheiden soll. Aktionärsschützer kritisieren das. Das Papier, das einst über 180 Euro lag, kostete heute noch 2,16 Euro.
Heidi Radwilas von der Börse in Frankfurt am Main. Über Kontrollen an den deutschen Außengrenzen kann in diesem Land, in Deutschland, ja lange und intensiv diskutiert werden. Zuletzt hat Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin von der SPD, angekündigt, die Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu Polen, Tschechien, zu Österreich und zur Schweiz fortzuführen, womöglich auch über den Dezember hinaus. Und wann immer solche Entscheidungen dann getroffen werden, diskutiert werden, dann geht es auch um die, die diese Kontrollen dann auszuführen haben. Das sind die Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei. Die kontrolliert an den Grenzen. Das machen nicht die Polizeien der Bundesländer. Die Bundespolizei untersteht dem Bundesinnenministerium und dort werden auch Zahlen gesammelt über Übergriffe gegen Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und auch die Anzahl der festgestellten Straftaten. Ergebnis der jüngsten Statistik: mehr Straftaten als im Vorjahr und das Niveau entspricht jetzt dem aus dem Jahr 2012. Die Statistik zum vergangenen Jahr, die hat heute Nancy Faeser, schon mal kurz erwähnt, vorgestellt. Und Celine Schmock kennt die Einzelheiten.
Rund 3000 Polizisten der Bundespolizei wurden im vergangenen Jahr attackiert. Das ist ein Höchstwert, erklärte Bundespolizeipräsident Rommann.
Fast 800 davon sind verletzt worden, viele sehr schwer. In diesem Jahr haben wir schon wieder über 400 tätliche Angriffe auf Polizeiverzugsbeamte der Bundespolizei mit schweren Verletzungen. Ich weiß, dass das natürlich ein ungewöhnlicher Einstieg für einen Jahresbericht ist vom Behördenleiter. Es soll aber allen klar machen, dass der Polizeiberuf nicht irgendein Beruf ist, wie jeder andere. Und das muss wie man auch immer zur Polizei steht, immer mit betrachtet werden.
Auch die registrierten Straftaten im Land erreichten demnach den Höchststand seit 2012. Das betrifft vor allem die unerlaubten Einreisen. 2019 waren es noch rund 40.000 unerlaubte Einreisen an den Außengrenzen. 2023 sei die Zahl um das Dreifache gestiegen.
Auch im letzten Jahr bestimmte die irreguläre Migrationslage den Alltag der Bundespolizei. Im Bereich der unerlaubten Einreisen und Schleuserkriminalität waren Höchstwerte zu verzeichnen. Daher mussten wir und haben auch konsequent gegengesteuert, um das menschenverachtende Geschäft der Schleuser entschieden zu bekämpfen und auch um die irreguläre Migration zu begrenzen.
Bundespolizeipräsident Rommann und auch die Bundesinnenministerin bezeichnen die Grenzkontrollen als Erfolg. Sie verweisen dabei auf offene Haftbefehle, die vollstreckt werden konnten, und tausende unerlaubte Einreisen, die gestoppt werden konnten. Seit Mitte Oktober 2023 führt die Polizei an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz wieder Kontrollen durch. Und Faeser wolle sie auch weiterhin durchführen, solange wie notwendig. Aus ihrer Sicht müssten die Migrationszahlen erst weiter signifikant sinken. Die Kontrollen seien aber nicht nur mit Blick auf die Migration sinnvoll, sagte Bundespolizeipräsident Rommann. Auch Fahndungen hätten von der Maßnahme profitiert. Außerdem sei die Zahl der Abschiebungen gestiegen. Bundesinnenministerin Faeser sagte, dass sie diese auch weiter steigern wolle. Weiter offen sind aber nach wie vor Abschiebungen in Länder wie Afghanistan oder Syrien. Faeser sei weiterhin mit Nachbarstaaten in Gesprächen. Eine konkrete Umsetzung gäbe es aber noch nicht.
Um dem eisernen Vorhang Risse zuzufügen, brauchte es Mut. Zum Beispiel von den Grenzern an der Grenze zwischen dem neutralen Österreich und dem zum Ostblock gehörenden Ungarn. Vor 35 Jahren, als dort das sogenannte paneuropäische Picknick stattfand. Picknick, das klingt ein bisschen nach Decken auf der Wiese und einem netten Gläschen. Tatsächlich öffneten mutige Menschen diese Grenze und mutige Menschen schritten hindurch. Heute also Gedenken an dieses Ereignis vor 35 Jahren in Ungarn mit dem angereisten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Fanny Buschert war auch dabei.
Kurz vor der österreichisch-ungarischen Grenze, nahe der ungarischen Stadt Sopron, liegt der Gedenkpark Paneuropäisches Picknick. Unter einem weißen Zeltdach gedenken Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ungarische Präsident Sulyok, gemeinsam mit ungarischen und deutschen Zeitzeugen dem Spätsommer 1989. Damals befinden sich Zehntausende DDR-Bürgerinnen und Bürger in Ungarn. Das Land ist ein beliebtes Urlaubsziel für die Ostdeutschen, von denen viele allerdings auch nach Ablauf ihres Urlaubs nicht abreisen. Sie hoffen darauf, über die ungarisch-österreichische Grenze in den Westen fliehen zu können.
Was man jetzt wahrnimmt, ist einfach nochmal die Aufregung, die Anspannung, den Mut, den wir damals bewiesen haben und auch eigentlich die Unglaublichkeit, dass man Dinge schaffen kann, wo man jetzt denkt, 35 Jahre später, mein Gott, was hast du da eigentlich aufs Spiel gesetzt.
Erinnert sich Simone Sobel, die mit ihrem Mann Walter für die Jubiläumsfeier nach Sopron gereist ist. Am 19. August 1989 nahm das Paar, so wie viele andere Ostdeutsche auch, am paneuropäischen Picknick teil, organisiert vom Ungarischen Demokratischen Forum und der Paneuropa-Union als Demonstration für ein vereintes Europa. Höhepunkt sollte die symbolische Öffnung des Grenztores zu Österreich sein. Doch bei einem Symbol blieb es nicht, betont der Bundespräsident bei der Gedenkveranstaltung.
Aus einem Picknick an einem Sommertag wurde die größte Massenflucht aus der DDR seit dem Bau der Mauer. Das paneuropäische Picknick markierte den ersten Riss in der Berliner Mauer und keine drei Monate später war die Mauer gefallen.
Zwischen 600 und 700 DDR-Bürgerinnen und Bürger fliehen an diesem Tag in den Westen. Dass die Flüchtenden die Grenze überqueren konnten, lag unter anderem an Apart Bella. Der Ungar war am Tag des Picknicks wachhabender Offizier und hätte die fliehenden Ostdeutschen an der zwar offenen, aber immer noch bewachten Grenze aufhalten müssen. Doch um ein Blutbad zu verhindern, ließ er die Menschen passieren, obwohl ihm dafür eine Gefängnisstrafe drohte. Er ließ es darauf ankommen und nicht nur er.
Sie probieren so testen, wie reagieren die Russen darauf. Weil niemand gewusst, was sagen Gorbatschow dazu, wenn der halbe DDR durch uns nach West gelaufen.
Doch Moskau hielt die Füße still. Und so ging das paneuropäische Picknick als Generalprobe für eine Öffnung im eisernen Vorhang friedlich über die Bühne.
Das paneuropäische Picknick war aber nicht nur der Beginn der Überwindung der deutschen Teilung, sondern auch der europäischen Teilung. Es hat den entscheidenden Beitrag dazu geleistet, den Traum von einem geeinten, friedlichen Europa ohne Grenzen Wirklichkeit werden zu lassen.
So der Bundespräsident bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Minister Sulyok. Auch Sulyok hebt beim Gedenktag hervor, wie wichtig Einigkeit in Europa sei. Ungarn hat seit Juli die EU-Ratspräsidentschaft inne. Seitdem sorgt der ungarische Premier Viktor Orbán unter anderem mit Reisen nach Russland und China für Kritik innerhalb der Union. Der Spannungen sei man sich bewusst, so Steinmeier.
Ich bin hier, um Danke zu sagen und auch zuzusichern, dass wir das bei allen aktuellen Schwierigkeiten, die es gibt und die wir nicht leugnen, dass wir den ungarischen Beitrag zur deutschen Einheit nicht vergessen, an einem solchen Tag auch Dankbarkeit zu sagen, jenseits der Alltagsfragen.
Auch für Simone Sobel, die 1989 die Chance zur Flucht nutzte, sind die Beweggründe hinter dem Picknick heute weiter von Bedeutung. Sie appelliert besonders an jüngere Generationen, den Blick für Ereignisse wie das paneuropäische Picknick vor 35 Jahren nicht zu verlieren.
Die Jugend von heute eigentlich noch mehr diesen geschichtlichen Hintergrund erlernen müssten, ne, damit halt sowas nicht wieder entsteht. Weil das ist einfach noch viel zu wenig und das beginnt in den Schulen, ne? Dass man dieses Wissen weitergibt, dass Freiheit überall sein darf.
Eine Geflüchtete von 1989, Fanny Buschert, berichtete. Wasserstoffperoxid. Diese Chemikalie kennen manche vielleicht vom Friseur als Bleichmittel für Haare. Polnische Behörden setzen Wasserstoffperoxid nun ein, um Fischen auch im Fluss Oder zu helfen. Martin Adam berichtet.
Menschen in weißen Schutzanzügen bewegen sich am Ufer. Ein Schild weist darauf hin, dass Angeln hier verboten ist. Polnische Medien veröffentlichen Aufnahmen, die große Entsorgungscontainer und eine Zeltstadt der Armee zeigen. Und mittendrin Paulina Hennig-Kloska. Als die polnische Umweltministerin am Wochenende in der Nähe des Gleiwitzer Kanals eintrifft, ähnelt die Szene einem Katastrophenfilm. Die Ministerin will sich den Gegenschlag anschauen, mit Wasserstoffperoxid.
Wir haben den Zufluss des Wassers mit Goldalgen in die Oder gestoppt. Das ist möglich dank eines Experiments am Fluss Kłodnica, das die Goldalge zu 95-99% neutralisiert hat.
Erklärt die Ministerin danach sehr optimistisch. Die Kłodnica ist ein kleiner Nebenfluss des Gleiwitzer Kanals und der wiederum mündet in die Oder. Im Kanal sind schon seit dem späten Frühjahr gefährlich hohe Konzentrationen der Goldalge gemessen worden. Jetzt befindet sie sich in der zweiten Blüte und Polen erlebt erneut ein Fischsterben. Nur noch nicht in der Oder, sondern bisher im Kanal und dem daran angeschlossenen Stausee Dzierżno-Duże. Das Wasser ist durch Industriegewässer verunreinigt und versalzt. Dort wurden vor kurzem große Mengen toter Fische herausgefischt. Die Situation ist inzwischen unter Kontrolle, weil der Algenherd im Dzierżno-Staubecken gehalten wurde. Erklärt Hubert Ruzik, der Sprecher des Umweltministeriums. Die Goldalge, Premnesium parvum, die vor 2 Jahren das große Sterben in der Oder ausgelöst hatte, sie ist da und sie bleibt. Denn die Sommer sind heiß und die polnische Industrie, vor allem die Bergwerke, leiten weiter salzhaltige Abwasser ein. Die Alge fühlt sich wohl. Allein aus dem Dzierżno-Stausee wurden seit Anfang August gut 100 Tonnen toter Fische geborgen. Aus dem Fluss Kłodnica, wohin das Wasser aus dem Dzierżno fließt, realisieren wir seit dem 13. August eines der Experimente zur Bekämpfung der Goldalge. Wir nutzen dabei Wasserstoffperoxid in einer Konzentration, die für andere Lebewesen im Fluss neutral ist, die aber die Goldalge neutralisiert. Die Ergebnisse seien vielversprechend, zumindest im Versuchsrahmen. Katarzyna Bilewska von Greenpeace Polska ist deutlich weniger euphorisch.
Wasserstoffperoxid in Flüsse und Seen zu leiten, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt keine langfristigen Ergebnisse. Die Katastrophe dauert seit 2 Jahren an. Sie ist nicht beendet, weil sie die Folge dessen ist, dass Bergwerke salzige Abwasser in die Zuflüsse der Oder leiten.
Mit Chemie werde man kein ganzes Ökosystem retten können. Und auch Umweltministerin Hennig-Kloska sieht Wasserstoffperoxid nicht als langfristige Lösung. Da brauche es eher eine Entsalzungsanlage. Nur wann und wo ist unklar. Die Oder wird also vorerst nicht durch Chemie oder Entsalzung geschützt, sondern indem das giftige Wasser im Gleiwitzer Kanal zurückgehalten wird. Die Fische sterben, nur eben an anderer Stelle.
Martin Adam berichtete aus Polen. Und jetzt haben wir die Presseschau für Sie. Dietmar Reicher hat sie zusammengestellt und Christina Pucciata präsentiert sie.
Der Grünen-Vorsitzende Nuripur hat das Bündnis mit SPD und FDP als eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel bezeichnet. Die Schwäbische Zeitung fragt sich, was daraus folgt. Ist die Fortschrittskoalition jetzt am Ende? Oder wollte der Grünen-Chef die Bevölkerung nur teilhaben lassen am Leiden ob des eigenen Unvermögens? Nach letzterem sieht es aus. Der Tagesspiegel aus Berlin geht gedanklich einen Schritt weiter. Nuripur spricht faktisch von einer Koalition auf Abruf. Das ist für den Vertreter einer Regierungspartei ungewohnt offen und klarsichtig. Dabei spricht Nuripur nur aus, was wohl alle denken, einschließlich des Kanzlers. In der Bevölkerung ist die Ampel längst unten durch. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg verweist auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Möglicherweise glaubt Nuripur, durch sanfte Absetzungsbewegungen dem Schienbeintritt der Liberalen zuvorzukommen, denen in Thüringen und Sachsen das gleiche Desaster droht wie den Grünen. Und die Kanzlerpartei SPD nähert sich auch bedrohlich der 5%-Hürde. Es wäre natürlich ein Treppenwitz der Zeitgeschichte, würden sich Liberale und Grüne angesichts der drohenden Niederlagen gleichermaßen an die Union heranrobben, um nach der Bundestagswahl 2025 in ein neu zu richtendes Koalitionsbett zu steigen. Die Süddeutsche Zeitung kommt zu ähnlichen Überlegungen. Womöglich steckt in Nuripurs Worten ja schon ein Angebot an Friedrich Merz oder an wen auch immer die Union als Kanzlerkandidaten auf den Schild hebt. Indem er der Opposition so freundlich einen Teil der Arbeit abnimmt, zeigt Omid Nuripur jedenfalls ein Maß an Entgegenkommen, das in der Ampel zuletzt eher selten anzutreffen war. In Chicago geht der US-Präsidentschaftswahlkampf mit dem Parteitag der Demokraten in die nächste Runde. Die Augsburger Allgemeine schreibt zur Kandidatin Kamala Harris: Sie setzt auf Freude und Zuversicht, während Trump düstere Untergangsszenarien malt und wilde Racheschwüre ausstößt. Mit einem Mal wirkt der 78-Jährige alt und ermüdend. Das alles garantiert Harris keinen Wahlsieg. Ihre politischen Flitterwochen könnten bald nach dem Parteitag zu Ende gehen. Dann ist der Überraschungseffekt verbraucht. Und Fragen, vor allem nach ihrem bislang recht dünnen Programm, dürften lauter werden. Die Volksstimme aus Magdeburg erläutert: Chicago bietet die Bühne für die große Demokratenshow. Kamala Harris, so viel ist zu erwarten, wird den Hype um ihre Person bestmöglich auszunutzen versuchen. Dazu gehören Versprechen wie Steuersenkungen, um schwankende Wähler in den Swing States wie nebenan in Michigan auf ihre Seite zu ziehen.
Dankeschön, Christina Pucciata, für die Presseschau. Das UMTS-Handy, das ist nicht mehr dabei, aber neu dabei ist das Deutschland-Ticket und auch das Balkonkraftwerk. Der Duden, neueste Ausgabe, erscheint morgen, ist Thema bei den Kollegen bei Fazit, hier gleich im Deutschlandfunk. Mein Name ist Thilko Gries, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.